Die Presse.
Ich bin immer davon überzeugt, dass langfristig kein Weg am Aktienmarkt und an den Börsen vorbeiführt. Und wann es kippt, weiß niemand. Es kann jederzeit zwischendurch kippen. Jeder, der behauptet zu wissen, es wird im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr kippen, ist meiner Meinung nach ein wenig ein Scharlatan. Das kann man schon behaupten, aber es mit Sicherheit zu wissen, ist unmöglich. Das weiß niemand. Ich sehe es eher so, wenn der Markt mal kippt und es geht nach unten, dann freue ich mich immer ein wenig, weil ich das als gute Einstiegsmöglichkeit sehe. Die ganze US-Börse hat in etwa eine Marktkapitalisierung von 70 Billionen. Jetzt kommen innerhalb von kurzer Zeit drei Firmen, die allesamt mehr als eine Billion wert sind, an die Börse. Das Geld, um diese Aktien zu kaufen, muss von irgendwo kommen.
An den globalen Börsen ist es immer noch verhältnismäßig ruhig. Auch wenn es Tage wie heute gibt, wo etwa der Nasdaq deutlich im Minus gestartet ist. Vieles spricht allerdings dafür, dass es mit der Ruhe bald vorbei sein könnte. Das glaubt auch mein heutiger Gast Stefan Riecher, den Sie eben schon hören konnten. Vor allem der Sommer an der Wall Street könnte turbulent werden. Der Iran-Krieg hat uns gezeigt, wie sehr Ölpreis, Inflation und Börsenstimmung zusammenhängen. In den USA wächst außerdem die Zinsangst. Gleichzeitig aber stehen die Börsen nahe an Rekordständen. Gold ist zwar zuletzt gefallen, aber die Euphorie rund um Tech, SpaceX, OpenAI und Anthropic, die ist ungebrochen. Die Frage, die man sich nun also stellen kann, ist, wie lange kann das gut gehen? Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hat kürzlich eine Trumponomics-Podcast-Folge herausgebracht mit dem warnenden Titel »Why 2026 is beginning to look like 1929«. Über all das spreche ich heute mit unserem USA-Korrespondenten Stefan Riecher. Er lebt seit mehr als 15 Jahren mit wenigen Unterbrechungen in New York und beobachtet von dort aus Politik, Wirtschaft und Kapitalmärkte. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin und eine der Hosts dieses Podcasts. Bevor wir gleich ins Gespräch starten, noch ein kurzer Hinweis auf einen anderen Podcast. Das beliebte Erklär mir die Welt gibt es mittlerweile seit 8 Jahren und genau heute, am 23. Juni, wird mit der 400. Folge ein besonderes Jubiläum gefeiert. In hintergründigen Gesprächen mit Expertinnen und Experten lässt sich Host Andreas Sator je ein Thema aus Politik, Wirtschaft, Umwelt oder Gesundheit erklären. Wir empfehlen Ihnen etwa die Folge 373. Das ist ein tiefgehendes Gespräch mit dem Publizisten Paul Lendwey, in dem der Holocaust-Überlebende vor dem aufkeimenden Autoritarismus warnt. Diese und weitere spannende Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder unter erklärmir.at. Und damit zurück zu Was wichtig ist und meinem heutigen Gast Stefan Riecher. Stefan, Alan Greenspan ist gestorben. Er war von 1987 bis 2006, also 2 Jahrzehnte, Chef der US-Notenbank Fed und hat damit die Märkte sehr lange geprägt. Meine Frage an dich ist, welche Rolle spielt denn die Fed heute, im Juni 2026, für die Stimmung an der US-Börse?
Hallo Anna, eine sehr große Rolle, vielleicht sogar noch eine größere als damals. Die Märkte, die achten auf die Fed, auf jedes Wort, dass der neue Fed-Chef, Kevin Warsh, der hat vor einem Monat übernommen von Jerome Powell, die achten auf jedes Wort, das er spricht, das bewegt die Märkte. Vergangene Woche hatte er seine erste große Pressekonferenz, da war die erste Zinsentscheidung. Etwas überraschend hat er mögliche Zinserhöhungen angedeutet. Das haben die Märkte nicht so gern. Da ging es dann kurzfristig runter, nachdem es dann wieder raufging im Zuge des Iran-Deals. Aber grundsätzlich hat die Fed eine riesengroße Bedeutung für die Märkte.
Jetzt hast du gesagt, höhere Zinsen gefordert und die Märkte mögen das nicht so gern. Wer das auch nicht mag, ist US-Präsident Donald Trump. Der fordert ja öffentlich immer wieder niedrigere Zinsen. Wie unabhängig kann denn so ein Fed-Chef agieren? Und vor allem wie lange?
Ziemlich unabhängig, würde ich sagen, und das ist auch nach wie vor der größte Trumpf der USA. Das hat sich auch schon unter Jerome Powell gezeigt, dass eigentlich Trump keinen Erfolg hatte. Ja, der hat seit Jahren fordert er niedrigere Zinsen. Powell hat dann zwischendurch schon die Zinsen gesenkt. Allerdings würde ich sagen, nicht wegen des Drucks von Trump, sondern weil es eigentlich geboten war. Und Trump ist eigentlich damit unter Anführungszeichen gescheitert und Ich glaube auch, dass die Fed nach wie vor unabhängig ist, was nicht nur an Kevin Warsh liegt, der von Trump nominiert wurde. Der ist vielleicht gar nicht so unabhängig, könnte man sagen, auf den ersten Blick, weil er eben von Trump nominiert wurde und sich auch im vergangenen Jahr öfter für Zinssenkungen ausgesprochen hat, vielleicht auch um diese Nominierung zu bekommen. Aber es sitzen ja 12 Leute in dem zinsentscheidenden Gremium der Fed und da hat Warsh genauso wie die 11 anderen nur eine Stimme. Und die machen da schon Druck, dass die Fed unabhängig bleibt. Und ich sehe eigentlich die Gefahr nicht, dass die Fed ihre Unabhängigkeit verliert.
Okay, abseits der Fed können wir ja zurückblicken auf die vergangenen Wochen und Monate, wo man einfach sagen muss, die Börsen standen trotz einer angespannten geopolitischen Weltlage seit Wochen auf einem Allzeithoch, haben sich immer wieder von Rekord zu Rekord gehandelt. Warum reagieren die Märkte noch immer scheinbar gelassen auf geopolitische Eskalationen?
Ja, es gibt den alten Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, was im Prinzip so viel sagt, dass Investoren eigentlich auf die Geopolitik kaum oder wenig achten dürfen, weil die, wenn überhaupt, nur kurzfristig die Märkte beeinflusst. Und das war im Iran-Konflikt das beste Beispiel. Ja, da ging es dann schon rasant runter Ende Februar, Anfang März, als der Krieg ausbrach. Sobald sich dann aber abzeichnete, dass es am Ende des Tages ein regionaler Konflikt bleiben wird, der auch irgendwann ein Ende finden wird. Deal hin, Deal her, was auch immer passiert, kurzfristig, mittel- bis langfristig gehen die Märkte davon aus, dass das keine großen Auswirkungen haben wird. Da spielen andere Sachen eine viel größere Rolle, wie die Gewinne der US-Firmen, der Hype um die künstliche Intelligenz, dieser Ausblick ist den Investoren deutlich wichtiger als die Geopolitik im Normalfall. Und das ist auch der Grund, warum auf den ersten Blick vielleicht auch nicht unbedingt logisch die Märkte steigen, obwohl der Iran-Konflikt keineswegs beendet ist. Aber die Gewinnzahlen der Unternehmen sind einfach nach wie vor sehr, sehr gut. Und vor allem auch dieser Hype um die künstliche Intelligenz, also die Investoren gehen nach wie vor davon aus, dass da noch viel kommen kann und dass die auch allesamt extrem positiv abschneiden werden und hohe Gewinne erzielen werden, ja, die KI-Unternehmen.
Einer der Gründe, warum wir heute miteinander sprechen, ist ja, dass du erst vor wenigen Tagen einen Text für die Presse geschrieben hast, in dem du so quasi formuliert hast, warum der Sommer ein turbulenter Sommer werden könnte. Sag uns mal, warum du denkst, dass der Sommer für Anleger eher unruhig werden kann.
Ja, da kommt im Prinzip alles zusammen, was wir jetzt auch schon besprochen haben. Also die Fed, die Notenbank mit ihrer Zinspolitik, die treffen sich wieder nächsten Monat. Da könnte es unter Umständen schon eine Zinserhöhung geben. Wenn nicht, rechnen die Märkte im Moment damit, dass sie im September kommt. Eben durch die gestiegenen Energiepreise, durch die hohe Inflation, könnte es sein, dass der Fed keine Wahl bleibt, als die Zinsen zu erhöhen. Zumindest heuer noch, vielleicht sogar früher, eben über den Sommer. Das ist mal das erste Risiko und die erste Gefahr für Turbulenzen. Die zweite ist nach wie vor der Iran-Krieg. Auch wenn er langfristig sich möglicherweise nicht dramatisch auf die Börsen auswirkt, kurz- bis mittelfristig allemal. Ja, das sieht man auch jeden Tag aufs Neue. Wenn der Deal zu scheitern droht, steigt der Ölpreis, die Aktienkurse gehen runter. Wenn der nächste Friedensdeal ansteht, geht es in die andere Richtung und die Märkte jubeln wieder für ein paar Tage. Also da können kurzfristig extreme Schwankungen kommen über den Sommer, vor allem wenn der Krieg nochmal ausbrechen sollte. Und das dritte ist eben die künstliche Intelligenz und die Börsengänge, die anstehen. Jetzt war SpaceX dran, als nächstes kommen wahrscheinlich im Herbst oder im Winter OpenAI und Anthropic, die beide auch bis zu 1 Billion Marktkapitalisierung erzielen wollen. Das ist extrem viel Geld, selbst für die US-Börsen. Also zur Einordnung, die ganze US-Börse hat in etwa eine Marktkapitalisierung von 70 Billionen. Jetzt kommen innerhalb von kurzer Zeit 3 Firmen, die allesamt mehr als 1 Billion wert sind, an die Börse. Das Geld, um diese Aktien zu kaufen, muss von irgendwo kommen. Wobei ich dazu sagen muss, die Firmen sind 1 Billion wert, aber es werden nicht unbedingt 1 Billion Aktien ausgegeben. Also es wird nur ein Teil davon an der Börse gehandelt. Aber trotzdem muss das Geld von irgendwo kommen und das ziehen dann die Investoren möglicherweise von woanders ab. Dann kann es woanders Kursverluste geben. Und am Ende des Tages meinen auch schon viele Analysten und Investoren, dass der gesamte Markt überbewertet ist, sprich zu teuer ist. Und da kann jeder kleine Funken einen mittelgroßen Brand auslösen und zu Kursverlusten führen.
Okay, das waren jetzt schon mal sehr viele inhaltliche Punkte, aber ein Punkt ist auch noch, dass du uns erklärt hast, doch in dem Text, dass die Börsenmonate Juli und August ganz generell anfällig für starke Kursschwankungen sind. Das heißt, es hat hier auch noch eine jahreszeitliche Komponente. Welche ist das?
Es wird weniger gehandelt in den beiden Monaten.
Weil die Menschen dann doch manchmal auf Urlaub gehen.
So ist es. Ja. Selbst in New York, ja, wo die Menschen oft wirklich nur zwei, drei Wochen im Jahr, wenn überhaupt, auf Urlaub gehen. Aber das fällt dann in den Sommer. Aber gerade große Investoren, die sich ihre Zeit vielleicht ein wenig freier einteilen können, fahren dann schon im Sommer mal ein paar Wochen nach Long Island oder wo auch immer hin zur Sommerfrische, handeln weniger. Und dadurch kann es sein, dass geringere Probleme zu größeren Kursschwankungen führen könnten, weil eben das Volumen nicht so groß ist und abgefangen wird durch die Größe des Volumens.
Ist das ein größeres Risiko als zum Beispiel zum Jahresende? Weil man sagt ja auch, dass da dann rund um Weihnachten und Neujahr oft auch manche rausgehen aus Investments und dass sich dann da zuerst ist oft ein Hoch noch, diese Year-End-Rally, und dann aber kann es oft genau um den Jahreswechsel auch in einer Zeit, in der mehr Menschen tendenziell ein bisschen freier nehmen und auch einfach börsenfreie Tage sind. Ist das ungefähr vergleichbar oder ist das sogar größer, die Anfälligkeit für starke Kursschwankungen im Sommer?
Weder noch, würde ich sagen. Also Okay. Wenn man sich die Geschichte ansieht, dann ist grundsätzlich der September der schwächste Börsenmonat. Das liegt jetzt nicht am Volumen. Die Geschichte mit dem Volumen über den Sommer gilt ja für beide Richtungen. Das kann ja auch nach oben dann stärker ausschlagen, wenn es Euphorie gibt. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Risiko nach unten größer ist, sondern in beide Richtungen kann einfach die Volatilität, die Schwankungsbreite größer sein. Grundsätzlich ist der September der schwächste Börsenmonat, sagt man. Aber auch das kann in jedem Jahr komplett anders sein. Ja? Also ich würde mich da jetzt nicht auf die Statistiken verlassen.
Mhm. Du sagst ja auch nicht, dass es jetzt irgendwie, du bist keiner, der warnt und sagst, oh Gott, alles kann crashen, sondern du sagst ja eher nur, es kann unruhig werden im Sinn von auf und ab, also Schwankungen können größer werden. Wir sehen gerade jetzt zur Stunde und am heutigen Tag, wir sprechen am Dienstag, den 23. Juni, dass sich zum Beispiel gerade ein deutliches Minus abzeichnet, oder?
Richtig, ja. Also
zum ersten Mal seit längerer Zeit.
Der Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, ist gerade zur Börseneröffnung in den USA und es bahnt sich ein 3%iges Minus beim Nasdaq an. Das ist schon für einen Tag ein deutliches Minus, absolut. Aber wenn man sich den Jahreschart ansieht, dann sieht man, dass der Nasdaq immer noch 30% im Plus ist, ja, auf Jahressicht. Da tragen vielleicht wir als Medien und als Journalisten ein wenig Mitschuld, weil wenn der Nasdaq oder ein anderer wichtiger Index mal um 2, 3, 4% nach unten geht, dann schreiben wir gleich immer vom Absturz und von tiefroten Börsen und so weiter. Ich empfehle in so einem Fall immer, sich ein wenig die längere Frist anzusehen. Und wie gesagt, der Nasdaq ist auf Jahressicht 30% im Plus, der S&P 500, das ist der US-Leitindex und der wohl wichtigste Index der Welt, ist um 20% im Plus. Also da ist nach wie vor ja sehr viel Positives zu sehen. Ich möchte noch dazu sagen, weil du gesagt hast, ich warne nicht unbedingt vor einem Absturz oder ich halte das nicht für unbedingt möglich. Also möglich ist immer alles. Ja, das ist ja, klar. Das zunächst mal keine Anlageempfehlung von unserer Seite natürlich und bla bla bla, Sie wissen schon. Aber grundsätzlich ist selbst ein Absturz von 20-30% jederzeit möglich, gerade im aktuellen Umfeld mit den hohen Bewertungen. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass man absolut die Finger von der Börse lassen soll. Ganz im Gegenteil, weil selbst ein 20-prozentiger Absturz, der kann oft innerhalb von Monaten wieder wettgemacht sein.
Sich wieder ausgleichen, ja. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen in den vergangenen Jahren. Stichwort Corona-Pandemie, Stichwort Ausbruch des Ukraine-Russland-Krieges und so weiter, wo es auch immer wieder zu Abstürzen kam, sich dann relativ bald erholt haben. Aber wenn wir von Absturz sprechen, du hast ja, wie ich mich erinnere, selbst einmal für einige Jahre für Bloomberg in Frankfurt gearbeitet. Und die haben, wie du vermutlich weißt, einen Podcast namens Trumponomics. Und da haben sie kürzlich erst letzte Woche eine Folge mit der These veröffentlicht, 2026 beginne ein bisschen wie das Jahr 1929 auszusehen. Jetzt keine besonders überraschende These, hatten wohl schon einige. Aber wenn das Bloomberg macht und sich damit eine ganze Folge beschäftigt, dass die Zeit vor dem großen Wall Street Crash ein bisschen an die jetzige Zeit erinnert. Sie zählen dann natürlich auch auf KI-Euphorie, Tech-Bewertungen und, und. Jetzt frage ich mich, ist dieser Vergleich deiner Meinung nach übertrieben oder sollten Anleger ihn schon ernst nehmen?
Beides. Übertrieben. Also das wird die Zeit zeigen. Grundsätzlich halte ich von solchen Vergleichen eher wenig. Und von den Nähsagern, die den großen Absturz erwarten, gibt es immer viele, die haben dann ab und zu recht und dann werden sie gefeiert als große Propheten. Dass sie 10-mal falsch gelegen sind, ist eine andere Geschichte. Ja. Also ich halte von diesen Vergleichen nicht viel. Viele vergleichen sie mit 1999. Klar, kann sein. Es kann jederzeit der große Absturz kommen. Die Risiken sind sicher vorhanden. Ich verweise immer auf die hohen Bewertungen im Moment. Also das kann man anhand des KGVs, des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, gut messen. Und da sieht man, dass Aktien historisch gesehen im Moment teuer sind. Historisch gesehen gleicht sich das dann immer wieder an. Das heißt, da wird dann irgendwann einmal ein Rückgang kommen. Wie groß der ist, werden wir nicht wissen. 1929 war ja ein Riesenabsturz. Das würde mich sehr überraschen, wenn das wirklich um 70% runtergeht, auch wenn es gewisse Parallelen gibt. Aber da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass es so weit kommt.
Jetzt hast du zu Beginn schon erwähnt, dass die Börsengänge von den KI-Unternehmen, also einerseits SpaceX, aber auch die bevorstehenden von OpenAI und Anthropic auch irgendwie hier eine Dynamik auslösen. Bleiben wir vielleicht einmal bei SpaceX und diesem erstaunlich erfolgreichen Einstieg an der Börse. Was sagt denn das über den Zustand des aktuellen Marktes, würdest du sagen? Alles ist möglich oder, weil es war ja auch, gab ja wirklich viele Warner im Vorfeld, die gesagt haben, man weiß eben nicht, wie der Markt reagiert.
Ich war einer davon und bin nach wie vor einer davon, der vor SpaceX gewarnt hat. Ich stehe dazu.
Warum eigentlich?
Weil das sehr oft bei solchen gehypten Börsengängen der Fall ist, dass die an den ersten paar Tagen in die Höhe schießen. Für den herkömmlichen Kleinanleger, ja, muss man mal einen Schritt zurückgehen. Also SpaceX hat, ich glaube, mit $130 grob, 125 von 35 die Aktie bewertet zum Börsengang. Da kann mal der herkömmliche Kleinanleger gar nicht kaufen, bevor das Papier gehandelt wird. Wenn es dann gehandelt wird, war es schon mal bei 150 oder 160. Das heißt, es war schon mal 20% circa im Plus zum Zeitpunkt, wo wir beide als kleine herkömmliche Anleger überhaupt kaufen hätten können. Dann ging es nochmal um 20-30% nach oben. Mittlerweile ist das alles wieder wettgemacht. Heute Dienstag ist SpaceX auch wieder tiefrot und steht beim Kurs, zu dem es ausgegeben wurde. Also der ganze Gewinn der letzten Tage ist schon wieder wettgemacht. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass es nochmal weiter runtergeht und dann vielleicht wieder nach oben geht. Das soll keineswegs heißen, dass SpaceX nicht eine große Erfolgsgeschichte sein kann oder sein wird. Aber ich bin immer extrem vorsichtig, was die ersten paar Tage betrifft bei so einem groß gehypten IPO, weil man als Kleinanleger ohnehin zu spät dran ist. Und zweitens, dass wirklich eine extreme Achterbahnfahrt sein kann und häufig auch ist, wie es jetzt bei SpaceX der Fall war. Und da kann man schon, wenn man wirklich dran glaubt und von SpaceX überzeugt ist, ein paar Prozent seines Kapitals vielleicht reinlegen, wenn man auch damit umgehen könnte, dass man einen Großteil davon verliert. Aber langfristiges, vernünftiges, konservatives Anlegen sieht komplett anders aus. Ja? Das hat bei SpaceX eigentlich im Moment nichts verloren.
Und weil du vorher auch erwähnt hast, dass diese OpenAI und Anthropic-Börsegänge dann auch nochmal den Markt einfach wahnsinnig viel, also nochmal bewegen könnten, hat das dann, glaubst du, auch nochmal einen direkten Einfluss auch auf SpaceX oder stehen die dann nebeneinander irgendwie?
Kann es durchaus haben, ja. Die konkurrieren schon um das Kapital der Investoren. Ich würde ohnehin noch ein wenig vorsichtig sein, was mit den Märkten passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann schauen wir mal, was mit OpenAI und Anthropic passiert, ob die dann wirklich in diesem Volumen im Herbst an die Börse gehen, weil die machen das immer sehr vom Marktumfeld abhängig. Und wenn es bis Herbst zum Beispiel nach unten gehen sollte und dann ein wenig Panik im Markt ist und viel weniger Euphorie wie im Moment, kann es durchaus auch sein, dass die Börsengänge noch mal ein paar Monate verschieben. Das würde ich nicht ausschließen.
Ich glaube, ich schätze dich nicht ganz falsch ein, wenn ich sage, dass du jemand bist, der dem amerikanischen Unternehmergeist und den Kapitalmärkten viel zutraut. Du lebst jetzt schon seit, glaube ich, mehr als 15 Jahren mit kurzen Unterbrechungen in New York. Und jetzt frage ich mich, was müsste passieren, damit du sagst, jetzt kippt dieser Optimismus in eine Selbsttäuschung. Also woran würdest du es als erstes festmachen?
Grundsätzlich niemals. Ich bin immer davon überzeugt, dass langfristig kein Weg am Aktienmarkt und an den Börsen vorbeiführt. Wann es kippt, weiß niemand. Es kann jederzeit zwischendurch kippen. Jeder, der behauptet zu wissen, es wird im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr kippen, ist meiner Meinung nach ein wenig ein Scharlatan. Das kann man schon behaupten, aber es mit Sicherheit zu wissen, ist unmöglich. Das weiß niemand, auch nicht die klügsten Experten da draußen. Ja, ich sehe es eher so, wenn der Markt mal kippt und es geht nach unten, dann freue ich mich immer ein wenig, weil ich das als gute Einstiegsmöglichkeit sehe. Also wenn es, ich kann nur jeden herkömmlichen Kleinanleger empfehlen, sich eine kleine Liste zu machen und das schriftlich festzuhalten, was er oder sie bei einem Kurs minus von 10% machen würde, was er oder sie bei einem Kurs minus von 20% machen würde. Und da ist dann meine Empfehlung immer zukaufen. Ja? Also sofern man einen langfristigen Horizont hat, sprich im Idealfall 10 Jahre oder mehr, und Bargeld auf der Seite hat, dass man in diesen Zeitrahmen nicht benötigt, dann würde ich Kursverluste nahezu immer dazu verwenden, zuzukaufen.
Lieber Stefan, schauen wir mal, ob es die Woche mit mehr Minus oder mit mehr Plus zu Ende geht. Ich danke dir mal für diese Einschätzung und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.
Gerne, danke Anna.
Das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Stefan Riecher. Aus New York war er zugeschaltet. Seinen Text zum Thema und weiterführende Artikel aus der Presse finden Sie wie gewohnt in den Shownotes dieser Folge. Und wenn Ihnen die gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch am besten gleich auf der Plattform Ihrer Wahl. Feedback freut uns außerdem auch immer. Schreiben Sie uns also an podcast@diepresse.com. Kommen Sie gut durch die andauernde Hitzewelle und bis bald.